Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids, zu öffnen die Schriftrolle und ihre sieben Siegel. Und ich sah in der Mitte des Thrones uns der vier lebendigen Wesen und in der Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Das hatte sieben Hörner
und sieben Augen,
welche die sieben Geister Gottes sind, ausgesandt über die ganze Erde. Und er kam und nahm die Schriftrolle aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind.
Und sie singen ein neues Lied
und sagen, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen.
Denn du bist geschlachtet
und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und allen Nationen. Dann lasst uns lesen Offenbarung 8, Vers 3 bis 6. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Er hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es geben sollte zu den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit dem Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen.
Es gibt viele, die ich nicht sehen kann und die trotzdem hier sind. Und es ist gut, dass der Herr uns in diesen Tagen nicht nur etwas beibringt, etwas lehrt, dass wir einen Schritt weiterkommen. Wir sehen etwas. Wir lernen nicht nur etwas, sondern wir sehen was. So ist es mit geistlichen Dingen. Wir müssen das sehen. Und wenn wir keine Vision haben, dann erscheinen uns all diese Inhalte des Planes Gottes, des neuen Bundes, ja, all diese Inhalte, die erscheinen uns als Anforderungen, als Dinge, die ich lernen muss, die ich mir äußerlich aneignen muss. Aber wir brauchen Offenbarung. Das wird gerade in dem Buch Offenbarung, ist es so klar. Wie heißt dieses Buch? Das heißt Apokalypse. Mit anderen Worten, das würde man auf Deutsch sagen, es ist eine Aufdeckung. Es wird etwas aufgedeckt, was da ist und wir haben es noch nicht gesehen. Und Johannes konnte etwas sehen. Er hat nicht viel gelernt dort, er hat gesehen. Und genau das ist es, was uns letzten Endes für den Herrn gewinnt. Warum ist ein Petrus bedingungslos dem Herrn nachgefolgt? Warum? Er hat den Herrn erkannt. Er hat ihn gesehen. Der Vater hat ihn ihm offenbart. Und dieses Sehen, das ist so entscheidend, auch in der letzten Zeit. Dass wir den Herrn sehen, ist das Allerwichtigste. Es werden viele Dinge geschehen in der Welt. Es wird Entwicklungen geben, von denen wir heute keine Ahnung haben. Alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss. Und nicht unbedingt zum Besseren. Das wissen wir. Deshalb öffnet uns der Herr die Augen für das, worum es wirklich geht. Er hat einen Plan. Und dieses Buch, wie wir hier lesen in Offenbarung 5, ist ein Buch mit sieben Siegeln. Dieser Begriff ist Welt, ist in der Welt auch geläufig. Ein Buch mit sieben Siegeln ist ein Geheimnis, ist mir verschlossen. Ich verstehe es nicht. Das sind sieben Siegel. Ja, du hast ein Buch, das ist voll beschrieben. Und das ist dieses Buch des Planes Gottes mit uns Menschen. Des Planes Gottes, den er dabei ist auszuführen. Dieses Buch haben wir in der Hand, aber wir können es von uns aus nicht erkennen. Und es gibt einen, der in der Lage ist, die Siegel zu öffnen. Er hat uns, für uns die Siegel gebrochen. Ja, wenn man so ein Buch, es war früher so üblich, da war ein Siegel drauf und erst wenn das Siegel gebrochen ist, dann kann man die Schriftrolle aufrollen. Und dann kann man erkennen, was da drin geschrieben steht. Dann wird es bekannt, was da steht. Und es ist einsichtig für jeden. Und diesen Schlüssel, das ist der Schlüssel Davids, den hat unser Herr Jesus angewandt für uns. Dass wir den Plan Gottes erkennen können. Und es fängt damit an, dass wir ihn erkennen. Ja, wie wir es auch in diesen Tagen immer wieder gesehen haben. Wir sehen, was sehen wir denn? Wir sehen einen Thron. Und auf dem Thron, dort ist das Lamm. Es ist der Löwe und es ist ein Lamm. Das ist ein großes Geheimnis, allein schon das. Aber das zeigt uns, dass Herr Jesus nicht nur das Lamm ist. Und wir haben es sehr deutlich gesehen in diesen Tagen. Es geht bei weitem nicht nur um Erlösung. Aber Erlösung ist elementar wichtig. Es geht um den ganzen Plan Gottes, den der Herr dabei ist auszuführen. Und der ganze Plan Gottes wird uns in der Schrift offenbart. Und wir haben schon oft was davon gehört, aber wir müssen zum Herrn kommen und sagen, Herr, gib mir Augen des Herzens, die etwas erkennen können. Erleuchte meine inneren Augen. Und hier sehen wir in Kapitel 5 von Offenbarung zunächst, dass dieses Lamm die Schriftrolle nahm. Das Lamm war in der Lage, diese Schriftrolle zu empfangen und zu öffnen. Weil es überwunden hat. Er ist der Löwe von Juda. Und er ist das Lamm, das geschlachtet wurde von Anbeginn der Welt an. Dann fielen alle nieder vor dem Lamm. Müsst ihr die Szenerie euch mal vorstellen. Wir lesen hier immer von 24 Ältesten. Denke nicht, das sind die Ältesten in den Gemeinden. Die sind noch älter hier. Von Beginn der Schöpfung an gab es Myriaden von Engeln, die Gott gedient haben. Und auch dort gibt es Älteste. Das sind die, die den ganzen Plan Gottes mitverfolgt haben, ohne wirklich Akteure zu sein. Sie dienen, sie sind Diener wie Feuerflammen. Und sie durften uns dienen, sie dürfen dem Herrn dienen. Ja, wir wissen, dem Herrn wurde gedient. Immer wieder sind die Engel da und dienen. Wir lesen gerade in Apostelgeschichte und immer wieder kommt ein Engel und hat was zu tun. Ja, er muss dringend jetzt den Petrus befreien. Ja, oder er muss zum Cornelius gehen und sagen, du, schicke nach Joppe und lass den Petrus holen. So, die Engel sind beteiligt. Aber sie sind nicht die Akteure, die Protagonisten. Das sind wir. Das ist wunderbar. Und die sind dort. Und für sie ist das ein großer, großer Augenblick, dass das Reich, der Himmel jetzt, das Reich Gottes, dass die Menschen das übertragen bekommen. Das ist ein ganz gewaltiger Augenblick. Die Schriftrolle wird dem Lamm übergeben. Und sie fielen alle nieder. Und dann heißt es, und jeder hatte eine Harfe. Wunderbar. Dort vor dem Lamm, da ist es nicht so trocken. Da ist es, ja, ich fand es gut, wie Helmut es vorhin nochmal gesagt hat. Sollte man eigentlich nicht sagen müssen, aber wir singen keine Trauerlieder. Amen. Dort ist Musik. Lob den Herrn. Himmlische Musik. Amen. Amen. Und es war aller Anlass dazu. Das Lamm hat überwunden. Das Lamm hat sich auf den Thron gesetzt. Er ist der König. Der Löwe von Juda. Er hat sein Reich eingenommen. Und singen auch ein neues Lied und so weiter. Ja? Und er ist in der Lage, die Siegel zu öffnen. Und er, nicht nur Harfen sehen wir hier. sondern dann heißt es goldene Schalen voll Räucherwerk. Welche sind die Gebete der Heiligen? Welche? Was sind die Gebete der Heiligen? Diese Schalen. Aber die sind voll Räucherwerk. Manchmal unterschätzen wir, wie viel unser Gebet bei Gott wiegt. Und wenn es nur ein kurzes Gebet ist, wenn es nur ein Gebet ist, vielleicht für eine Angelegenheit, eine persönliche Angelegenheit. Aber es ist schon besser, als wenn du dir nur Gedanken machst und dir von irgendjemand einen Rat holst. Dieses Gebet, das Gebet ist entscheidend in Gottes Plan. Letzten Endes sind diese Gebete der Auslöser, dass das Reich auf diese Erde kommt. Da kommen wir noch dazu. Und gefüllt mit Räucherwerk. Räucherwerk. Wir sehen im Alten Testament einen Räucheraltar im Tempel und dort gibt's Räucherwerk. Und das soll, Aaron sollte, das können wir nachlesen in, ich will jetzt nicht so sehr in die Details gehen, weil das soll nicht unbedingt jetzt eine umfassende Auslegung sein. Aber der Aaron sollte jeden Morgen, wenn er die Lampen anzündet von dem Leuchter, von dem goldenen Leuchter, dann sollte er auch gleichzeitig Räucherwerk auflegen. Räuchern, dem Herrn räuchern. Und das soll uns zeigen, das ist gut, wenn wir morgens unsere Lampe anzünden und ein dem Herrn Räucherwerk bringen. So weit denken wir gar nicht. Wir denken, wir müssen beten, wir sollten doch jeden Tag beten. Sage nicht unbedingt beten, sag auch mal räuchern. Herr, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass ich so einen Zugang habe. Ich darf jederzeit zu dir kommen. Ich möchte das nutzen. Und es ist nicht nur, dass ich was vom Herrn will. Weißt du, wir denken, jetzt bete ich, dass der Herr was für mich oder für uns tut. Aber es ist auch so, dass der Herr unser Gebet genießt. Es ist ihm angenehm, es ist ihm lieblich. Da steigt etwas auf, was Gott zufriedenstellt, was Gott gefällt. Das ist diese Lieblichkeit von Christus. Wenn du in deinem Gebet, manchmal betest du vielleicht nur für eine Sache, oh, jetzt weiß ich nicht, wie ich mich entscheiden soll. Herr, zeig mir, was mache ich jetzt? Gehe ich links, gehe ich rechts? Oft sind wir mitten in so einer Situation und wissen nicht so richtig und dann brauchen wir den Herrn für eine Entscheidung. Ist auch gut. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch ganz bewusst so eine Schale, weißt du, so eine Schale dem Herrn bieten, die er füllen kann mit Räucherwerk. Ja, auch ein bisschen Zeit nehmen. Auch mal nicht nur 3 Minuten, vielleicht mal 10 Minuten vor dem Herrn bleiben. Herr, ich möchte diese Gemeinschaft mit dir, die möchte ich vertiefen. Und der Herr scheint mit seinem Licht in unser Herz, er leuchtet in uns und auch unsere Beziehung zu ihm wird dadurch inniger und sie wird kostbarer und sie wird lieblicher. Ja, diese Lieblichkeit, das ist dieser wunderbare Wohlgeruch Christi, der dadurch frei wird, sag ich mal, und nach oben steigt. Gell? Gell? Unser Gebet soll nach oben gehen zum Vater. Gell? Das soll den Vater erreichen, auch sein Herz erreichen. Und deshalb beten wir oft auch in unseren Gebetsversammlungen, wir beten nicht nur immer problemorientiert, sondern wir beten Christus orientiert. Wir möchten den Vater berühren. Wir möchten Christus in unserem Gebet hineinnehmen. Und wir möchten uns im Gebet auch von ihm leiten lassen. Das Gebet von ihm, von seinen Gedanken, von seinen Anliegen füllen lassen. Und auch mit seinem Wesen. Und diese Kostbarkeit, das ist sehr wichtig. Und was interessant ist in dem Zusammenhang, im Alten Testament, das könnt ihr nachlesen, in 2. Mose 30, da gibt es die Stiftshütte. Hinten, das ist jetzt das Heiligtum. Und hinten ist das Allerheiligste. Und hier steht der Leuchter und der Schaubrottisch. Dort kommst du rein. Und es steht hier noch der goldene Räucheraltar. Der steht hier, mach ich mal hier hin. Der goldene Räucheraltar. Das heißt, du kommst dort rein und der Aaron und seine Söhne, sie richten die Schaubrote, Sie zünden die Leuchter an und sie lassen Räucherwerk aufsteigen. Und das ist alles vor dem Vorhang. Das ist der Vorhang im Tempel, und also vorher in der Stiftshütte, später im Tempel. Das ist der Vorhang. Und jetzt lesen wir mal in Hebräerbrief Kapitel 9. Können wir vielleicht mal kurz mal anschauen. Hebräerbrief 9, ich lese es. Und zwar ist es Vers 3 und 4. Und ich kann von vorne von 2 lesen. Denn es war ein Zelt bereitet, das erste, worin sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren. Also hier. Welches das Heilige heißt. Also das heißt das Heilige. Das ist das Heiligtum. Mach mal ein H hin. Und dann heißt es, hinter dem zweiten Vorhang, das Zelt, welches das Allerheiligste heißt. Also hier. Das ist der erste Vorhang hier, wenn es ins Heiligtum reingeht. Das ist der zweite Vorhang. Und da durfte man gar nicht reingehen. Das war Gottes Gegenwart. Dort war die Bundeslade mit dem Sühnedeckel, mit dem Cherubim. Und dort war der Zugang für gewöhnliche Menschen völlig unmöglich. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr zu einem bestimmten Fest, zu einem bestimmten Anlass dort hinein und direkt in dieses Innere Allerheiligste. Und hier in Hebräer Kapitel 9 lesen wir jetzt, dass in dem Inneren, im Allerheiligsten, also hinter dem Vorhang, dieses hatte den goldenen Räucheraltar. Und jetzt, es gibt hier ein Rätselraten, auch unter vielen Bibellehrern. Hat der Paulus hier was falsch zitiert? Das hier stelle ich jetzt mal daneben. Das ist unsere Seele. Wir haben alle eine Seele. Der Mensch ist eine lebendige Seele. Ja? Mit allen Gefühlen, Gedanken, mit allem, was uns bewegt. Wir sind eine Seele. Mit allem, was wir können, was wir wissen. Und hier ist unser Geist. Und wir sind, wie wir heute Morgen gehört haben, nachdem wir Jesus aufgenommen haben, sind von oben geboren, vom Geist geboren. Wo passiert das? Das passiert in unserem Geist. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, Paulus spricht sogar gar nicht so oft von dem Heiligen Geist. Er spricht, ich war im Geist. Oder wandelt durch den Geist. Oder der Herr sei mit deinem Geist. Es ist dein Geist, in dem der Herr lebt. So eins hat Gott sich mit uns gemacht, ist Christus mit uns geworden, dass er seinen Geist in uns hineingegeben hat. Das ist die Erfüllung von dieser Vorhersage aus Hesekiel 36. Ich werde meinen Geist in euch geben. Das ist wunderbar. Da ist der Geist des Herrn, ist in unserem Geist. Und jetzt gibt's eine gute Erklärung. Ich weiß nicht, ob das die letztendliche Erklärung von diesen beiden Zitaten ist. In 2. Mose 30 haben wir den Altar hier. Im Hebräerbrief haben wir den Altar hier, also den Räucheraltar. Geschwister, im alten Bund kannte man den Geist noch nicht. Der kam höchstens mal über einen Propheten. Aber dass man den Herrn durch den Geist wirklich kennen konnte, war damals den Menschen noch verschlossen. Aber der Paulus war jemand, der den Geist kannte. Mit unserer Erfahrung können wir es erklären. Manchmal fängst du an zu beten, du bist voll in deinem Verstand. Aber wenn du noch einen Satz betest und noch dran bleibst, dann merkst du, du kommst in den Geist. Und dann merkst du auch, jetzt steigt Räucherwerk auf. Jetzt ist da wieder was da. Jetzt ist wieder, der Geist fließt wieder. War vorher ein bisschen schwer. Ja. Manchmal kommt es in die Gebetsversammlung, niemand fängt so richtig an. Es ist mal schleppend. Alle kommen aus ihrem Alltag und jetzt sind wir da und einer muss anfangen. Und egal wie, fang einfach an. Fange an, wo du bist, egal ob hier, fange hier an und lande hier. Fang in deiner Seele an und lande im Geist. Das ist Gebet. Wie können wir den Geist kennen? Der Geist kennen? Wisst ihr, wann ich meinen Geist kennengelernt habe? Den Herrn zum ersten Mal gesehen habe? Als ich mein erstes bewusstes Gebet gesprochen habe. Da gibt es dann keine Fragen. Ja, du hast den Herrn erkannt und den Herrn berührt. Und das müssen wir weiter üben. Das will uns der Feind immer wieder rauben. Das spielt dort vor dem Thron eine ganz große Rolle. Das Gebet bringt uns in den Geist. Das ist wichtig. Merk dir das. Du denkst, ich weiß nicht, ob ich im Geist bin. Wer ist jetzt im Geist? Bin ich jetzt im Geist? Dann gibt es ein ganz kurzes Gebet, kann ich nur jedem empfehlen, was ich sehr oft ausspreche, zwei Wörter. Herr Jesus. Amen. Denke nicht, das ist kein Gebet. Das ist das Wiedereinhängen, das Wiederdranhängen an den Herrn ganz bewusst. Ich weiß nicht, bin ich eins mit dem Herrn? Bin ich nicht? Herr, ich rufe deinen Namen an. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das ist wichtig, müssen wir uns bewusst sein. Und wir sollen alle Zeit, es gibt einen Vers, den sage ich jetzt nochmal, wir hatten diese Woche schon mal Epheser 6, da will ich nur einen Vers rausgreifen, und zwar Vers 17 und 18, also zwei Verse. Und nehmt den Helm der Errettung und das Schwert des Geistes. Das schreibt Paulus am Ende des Epheserbriefs, wo er so klar die Gemeinde den Geschwistern vor Augen gemalt hat. So klar die Gemeinde wurde dort offenbart in diesem Brief wie in kaum einem anderen. Und hier braucht es eine Waffenrüstung, dass wir da diese Offenbarung, dass der Feind uns die nicht rauben kann. Da braucht es so eine Bewaffnung. Und da heißt es hier, nehmt den Helm der Errettung. Wofür brauchst du einen Helm? Also immer, wenn man mit dem Motorrad fährt, braucht man einen Helm. Und es ist auch gut, beim Fahrradfahren einen Helm aufzusetzen. Schützt deinen Kopf. Der Helm der Errettung, das ist Christus, den wir nehmen. Also das sind voller Gedanken. Es kommen Gedanken. Die kommen von irgendwo her. Einflüsse. Wie schützt du dich dagegen? Im Christus als den Helm der Errettung. Und dann heißt es weiter, und das Schwert des Geistes, welcher das Wort Gottes ist. Also manche haben schon gesagt, also hier, meine Bibel, das ist mein Schwert. Nicht ganz richtig. Dieser Buchstabe ohne den Geist ist kein Schwert. Kann sogar manchen Schaden anrichten. Kann töten, richtig. Der Buchstabe tötet. Wer macht lebendig? Der Geist macht lebendig. Das heißt, wir müssen das Wort mit dem Geist zusammen lesen. Das ist die Waffe. Das ist die Superwaffe für alle jungen Leute. Es kam auch diese Tage schon raus. Ja? Wie der Johannes in seinem Brief schreibt, ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid. Warum sind die stark? Weil das Wort Gottes in euch wohnt. Das macht uns stark. Lass das Wort in dir wohnen. Und noch besser, nimm es mit dem Geist. Und es wird so viel, eine große Auswirkung haben. Und in Römer 8 lesen wir noch was. Vielleicht ist ganz gut. Manchmal wissen wir nicht, was und wie wir beten sollen. Da wird uns auch noch mal sehr klar gezeigt, dazu gibt es den Geist. Römer 8, Vers 26. Ich glaube, hier in Karlsruhe, wir können ihn mal zusammen lesen.
In gleicher Weise hilft auch der Geist unserer Schwachheit aus. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein. Unaussprechlichen Seufzen.
Ja, wunderbar. Der Geist tritt für uns ein. Es gibt Situationen, da weiß ich nicht, wie und was ich beten soll. Aber ich komme zum Herrn der Geist hilft meiner Schwachheit auf. Und wenn es nur ein Seufzen ist, es gibt Situationen, da kannst du vor dem Herrn nur seufzen. Aber das ist ein Gebet und der Geist ist am Wirken. Komme mit allem zum Herrn. Das ist jetzt die persönliche Seite. Ganz wichtig, jeder von uns persönlich, das ist das A und O, das ist der Schlüssel zum Plan Gottes, zum Christenleben, zu einem Leben mit dem Herrn. Diese Einheit, die hat der Herr immer praktiziert, als er auf der Erde war. Immer wieder hat man ihn gefunden, hat er sich abgesondert und hat gebetet. Immer mit dem Vater in Rückkoppelung, in Verbindung. Das ist so ein Vorbild. Ich hatte, als ich neu in die Gemeinde kam, regelmäßig mit einem Bruder Gemeinschaft, weil wir in der Nähe gewohnt hatten. Er war schon älter als ich. Wenn ich mal mit einem Problem gab oder wenn ich irgendwas hatte, was mich so beschäftigt hat und habe ihm das mitgeteilt, sehr oft hat er dann einfach angefangen zu beten. Also gar nicht irgendwo so groß die Sache mit diskutiert oder besprochen oder einen Rat gegeben, sondern einfach gebetet. Und das ist bis heute für mich so ein Vorbild. Wir brauchen in der Gemeinde Menschen, die beten, die zum Herrn kommen und diese Beziehung haben. Und eigentlich sollten wir alle solche Beter sein. So, dann gibt's Punkt 2 oder Punkt B. Gott braucht unsere Mitarbeit. Jetzt geht es also nicht nur darum, dass wir mit unseren Dingen zu Gott kommen und dass wir ja eine Beziehung zum Herrn haben, persönlich, sondern es geht darum, dass der Herr seinen Plan erfüllen will, ausführen will. Dazu sind diese Schalen mit dem Räucherwerk wichtig. Der Herr hat uns Beispiele gegeben, der Petrus schreibt in seinem Brief, ich habe einen Vers auf der Gliederung stehen, und zwar ist es 2. Petrus 3, Vers 9 bis 13. Ich lese mal. Der Herr verzögert die Verheißung nicht. Also der Herr hat ja verheißen, dass er zurückkommt und sein Reich aufrichtet. Und der Petrus schreibt damals, der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie manche es für eine Verzögerung achten, sondern er ist langmütig gegen euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr ist langmütig. Er gibt uns heute noch immer wieder die Möglichkeit, uns zu wenden, Buße zu tun. Egal, worin wir stecken, der Herr ist so geduldig und langmütig, dass er dir jetzt noch die Möglichkeit gibt. Vielleicht hast du bis jetzt den Herrn nicht so ernst genommen. Aber jetzt gibt der Herr dir die Möglichkeit, umzukehren. Ja, eine Wendung zu machen. Neu dich auf den Herrn auszurichten. Und wir sollten das wirklich auch ernst nehmen. Der Herr spricht zu uns in dieser Zeit. Aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Krachen zergehen und die Elemente werden vor Hitze brennen und sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. So, ihr seht, steht einiges noch bevor. Das heißt, der Herr wird diese Erde und diese Welt richten. Er wird diese Welt richten. Und dann heißt es, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein? In heiligem Wandel und Göttlichkeit. Indem ihr die Ankunft von Gottes Tag erwartet. Gottes Tag. Der Tag in der griechischen Sprache bedeutet auch Gericht. Ja, also wenn das Gericht tagt, dann ist es der Tag. Ja? Der Tag des Herrn ist sein Gericht, das er bringt. Er kommt nicht nur zurück, sondern er bringt das Gericht. Dass ihr die Ankunft von Gottes Tag erwartet und beschleunigt. Und das ist ein erstaunlicher Begriff im Neuen Testament. Das heißt, wir können etwas dazu beitragen, dass der Herr sich beeilt, dass etwas beschleunigt wird. Wir können nachhelfen. Aber nicht, indem wir jetzt einige Dinge lernen und irgendwelche Praktiken ausüben, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass wir unsere Beziehung zum Herrn überprüfen hineinkommen, noch mehr hineinkommen in diese Gemeinschaft mit ihm. Weil wenn er das Gericht bringt, er bringt das Gericht nicht, will es nicht über uns bringen, sondern er will das Gericht mit uns bringen. Halte das mal im Auge. Jetzt gibt es einen Vers in Matthäus 18, Vers 18. Dort ist die Rede davon, der Herr hat eben dem Petrus, der Petrus hatte eben die Offenbarung von Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus hat ihm die Offenbarung gegeben, dass er da seine Gemeinde bauen wird. Und danach sagt er, im Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel zum Reich der Himmel geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll in den Himmeln gelöst sein. Das heißt, hier findet eine Schlüsselübergabe statt. Aber es ist nicht der Schlüssel, mit dem dann der Regen eingeschaltet oder ja, oder mit dem dann vor der Himmelstür geprüft wird, wer darf rein und wer nicht, für wen schließt er auf, für wen nicht. Das ist alles so pervertiert, die ganzen Verständnis von diesen Begriffen. Der Schlüssel für das Reich wurde dem Petrus übergeben, wurde der Gemeinde übergeben. Das ist der Schlüssel zu binden und zu lösen. Das heißt, wir haben viel in der Hand. Wir sind uns bloß nicht dessen bewusst, weil wir immer wieder vor Augen haben, was für schwache, was für unzuverlässige Kreaturen wir doch sind. Gell? Und von Natur passen wir gar nicht in das Reich des Herrn. Und wir versagen, auch sündigen wir. Und jetzt hat der Herr uns so eine wunderbare Stellung verschafft, eine Aufgabe übertragen. Wie gehen wir damit um? Ich bin nicht würdig, lass mich in Ruhe, ich bin froh, wenn ich erlöst bin. Und eines Tages in den Himmel kommt. Das reicht mir. Aber der Herr sagt, mir reicht es nicht. Ich habe dich erkauft als ein Priester und einen König. Und ich will, dass du mit mir zusammen regierst, wie wir heute Morgen auch gehört haben. Das ist Gottes Plan. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Also ich wäre lieber gern so ein kleines, armes Würstchen im Reich Gottes, weißt du, die Tür hüten und sonst nicht groß in Erscheinung treten. Niemand, ich will niemand sein. Aber der Herr sagt, du bist ein Priester und du bist ein König. Ja, und du musst herrschen. Ja, Herr. Aber wie wir heute Morgen schon gehört haben, herrschen durch Christus ist etwas ganz anderes, als was wir in der Welt unter Herrschaft verstehen. Mir ist immer noch im Ohr, wie meine Frau eines Tages erzählt hat, wie sie bei der Arbeit von einer Kollegin gesagt bekommen hat, du, es ist so schön, dass du hier bist. Seit du hier bist in unserer Abteilung, da ist es hier so friedlich, da ist so eine gute Atmosphäre. Und vorher gab es anscheinend nur Stress und zwischen den einzelnen Mitarbeiterinnen. Das ist Herrschen im Leben. Herrschen durch Christus. Das ist, wir bringen einen Einfluss mit, wo wir hingehen. Wir salzen unsere Umgebung. Wir bringen Licht mit. Unterschätzen wir unsere wunderbare Aufgabe nicht. Und hier heißt es sogar Vollmacht zu binden und zu lösen. Und der Herr lehrt seine Jünger, nicht nur für sich und ihre Belange zu beten. Er lehrt seine Jünger, zielorientiert zu beten. Matthäus 6, Vers 9. Das kennen wir alle. Es wird sehr oft runtergebetet bei allen möglichen Ereignissen und Veranstaltungen. Darum geht es nicht, dass wir dieses Gebet immer wieder so wortwörtlich wiederholen. Es geht um den Inhalt, um die Ausrichtung dieses Gebetes. Es fängt damit an, wenn ihr betet, ja, sollt ihr nicht nur stehen wie die Heuchler und so weiter, ja, sondern dann heißt es in Vers 7, ihr sollt nicht leere Worte machen, wie die aus den Nationen. Wenn wir das immer wieder runterleiern, machen wir genauso leere Worte. Auch wenn es hier aus der Bibel ist, es kann genauso ein leeres Wort sein, weil ich nicht dahinter stehe, weil ich es nicht verstanden habe. weil ich nicht weiß, worum es geht. Auswendig lernen ist nicht das Problem, sondern wir müssen sehen, worum es geht. Und hier heißt es dann, darum betet ihr daher so, Vers 9, unser Vater in den Himmel. Ist das nicht wunderbar? Du betest zuerst mal zum Vater. Vor kurzem hatten wir den Galaterbrief durchgenommen und es war so schön, in dem einen Kapitel zu sehen, dass wir den Geist des Sohnes in unsere Herzen ausgegossen bekommen haben. Der ruft, der schreit, Abba, Vater. Gott ist unser Vater. Und Abba, das ist so viel, wir würden heute bei uns sagen, Papa. Abba, Vater, wir haben eine Beziehung zum lebendigen Gott, die ist so nah und so vertraut. Lassen wir sie uns pflegen. Oft Abba, Vater sagt. In letzter Zeit sage ich oft Vater, Abba, Vater. Vater, lieber Vater. Und ich bete oft zum Vater, ganz bewusst. Weil er ist die Quelle, er ist der Ursprung. Das ist mein Papa. Ich bin von ihm geboren, von neuem geboren. Lob den Herrn. Das ist wunderbar, gell? Und gleichzeitig sagen wir nicht nur, oh Papa, wir sind keine kleinen Kinder mehr. Wir sind zwar Kinder Gottes, aber keine kleinen Babys. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. Und was sagen wir? Wie heißt dieses Gebet jetzt? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. So, nicht, gib mir das, wir brauchen das, die Gemeinde braucht das. Nein, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, da sind wir doch beim Punkt. Da sehen wir schon den Thron. Siehst du nicht den Thron? Ich sehe den hier. Dein Reich komme. Das ist die Ausrichtung, die Zielrichtung. Dein Wille geschehe. Wir haben vieles, was wir gerne wollen. Aber Gott hat auch einen Wille. Gell? Lass uns so zielorientiert sein. Und nicht nur, was ist dein Wille für mein Leben? Das ist natürlich wichtig, dass ich nicht außerhalb vom Willen Gottes meine persönlichen, praktischen Dinge regle. Aber grundsätzlich, was ist der Wille Gottes? Wenn er sagt in Matthäus Kapitel 16, ich will meine Gemeinde bauen. Das ist eine klare Aussage. An einer anderen Stelle sagt er, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Unsere Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gottes Wille. Wir sollen unseren Willen dem Willen Gottes unterordnen. Und in unserem Gebet, das ist so eine Befreiung, wenn wir nicht nur an uns denken. Wenn wir zusammenkommen und nicht nur sammeln, wer hat gerade ein Problem in seiner Familie, bei seiner Umgebung, ja, dann beten wir das alles mal durch. Das kann man machen, ist auch gut für alle Menschen und für alles zu beten in unserem Leben. Aber in der Gemeinde brauchen wir so eine Zielorientierung, eine Ausrichtung. Und das sehen wir auch im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Schrift. Gell? Der Herr lehrt uns beten. Und erst nachdem er diese Dinge, die den Vater betreffen, die den Willen Gottes betreffen, das Reich betreffen, erwähnt hat, da sagt er dann, gib uns heute unser täglich Brot. Weil ja, wenn wir für das Reich sind, dann muss der Herr auch für uns sorgen. Herr, wir beten für dein Reich, wir beten für deinen Willen. Gib auch uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld. Wir haben alle irgendwas, lassen wir uns immer wieder zu Schulden kommen, aber der Herr vergibt uns. Wir kommen zu ihm, vergeben und wir vergeben einander. Wir bekommen Vergebung. Es ist alles für seinen Plan. Es ist nicht nur für unsere persönlichen Befindlichkeiten. Ja, es geht nicht um unser Gefühl beim Beten. Es geht um den Geist und um das Ziel Gottes, seinen Plan, sein Reich. Und jetzt sehen wir hier in Apostelgeschichte, was sehen wir da? Wie die Gemeinde betet. Der Herr lehrt seine Jünger beten. Und jetzt in Apostelgeschichte sieht man live, sag ich mal, wie das aussieht. Apostelgeschichte ist wie ein Video von vor knapp 2000 Jahren. Kannst du dir ständig anschauen. Und da poppt auch keine Werbung auf. Und immer wieder angucken und du wirst immer wieder was Neues entdecken. Weil es ist Gottes Wort. Es ist sein Sprechen. In Kapitel 4 gab es ein Problem. Die Brüder wurden gefangen genommen, die wurden verhört. Und es war eine ziemlich brenzlige Situation. Da fing gerade die Verfolgung der Christen an, der ersten Jünger der Gemeinde. Und dann heißt es, als die Geschwister der Gemeinde das hörten, was passiert war, Vers 24, erhoben sie ihre Stimme
einmütig zu Gott. Seht ihr, sie erhoben ihre Stimmen. Wie ist es, wenn wir beten? Manchmal habe ich schon Gebete gehört, da wird die Stimme gesenkt. Geschwister, lasst uns beim Beten die Stimme erheben. Amen. Wir haben es mit dem Lamm auf dem Thron zu tun. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Der regiert über alles. Da haben wir nicht viel Grund, die Stimme zu senken. Wir müssen sie heben. Es ist kein trauriger Augenblick, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Das ist ein Vorrecht. Und wir sollen mit Freimut in seine Gegenwart kommen. Gell? Sie erhoben ihre Stimme. Sie waren so mutig auch zu beten. Sie haben nicht nur gebetet, oh Herr, guck mal die Situation, jetzt werden wir verfolgt. Jetzt werden wir wahrscheinlich nachher, alle müssen wir wahrscheinlich uns fürchten vor diesen Übergriffen von den hohen Priestern, den Schriftgelehrten. Nein, sie beten ganz anders. Sie beten von oben her. Sie erheben ihre Stimme und beten von oben her. Sie sind, ich weiß nicht, wie bewusst sie waren, dass Christus auf dem Thron ist. Sie waren sich dessen bewusst. Sie kannten diesen Christus. Und den hat der Petrus auch vorher gepredigt. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Es ist wunderbar. Und an den glauben wir. Und mit dem sind wir eins. Mit dem machen wir uns eins. Identifizieren wir uns mit diesem Christus. Und sie beten, spontan haben sie einen Psalm dabei. Psalm 2. Sie beten einen Psalm. Geschwister, oft ist es gut, nicht nur zu beten, sondern dann auch noch das Wort zu nehmen. Als Grundlage für unser Gebet. Herr Jesus, das Wort, Psalm 2, da heißt es, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Dann heißt es später noch, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. So ein Psalm ist das. Und der Herr ist über allem. Lass sie machen. Lass sie machen. Was auch heute in der Welt passiert, ja, wo die Leute sich aufregen. Lass sie machen. Wir sind auf der Seite des Herrn. Und wir folgen unserem Herrn. Wir sind dem Herrn treu. Und sie wenden das Gebet, bringen diesen Text in die damalige Zeit und sagen, die Könige der Erde traten zusammen und so weiter. Ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt. Also Psalm, hunderte von Jahren früher geschrieben. Und sie sagen, ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt. Wir erleben gerade genau das, was dieser Psalm sagt. Ist das nicht schon mal passiert? Wenn du das Wort nimmst, über das Wort betest, du merkst, ach, das ist so nah. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Ja, jetzt ist der Gesalbte, hat er einen Namen. Psalm 2 hat er noch keinen Namen. Sondern der Gesalbte, der Messias. Aber hier ist er. Jesus, der heilige Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Und Herodes, Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern zu tun, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat. Dass es geschehen soll. So, also Gott hat alles vorherbestimmt. Warum musst du dann noch beten? Sie beten nicht, dass diese Situation sich ändert. Merkt darauf. Sie beten nicht, dass ihre Situation sich ändert. Dass die Herodes aufhört. Dass die Schriftgelehrten aufhören. Dass die hohen Priester, die Könige. Nein, was beten sie? Nun, sieh ihr drohen an. Lass sie drohen. Schau mal, wie sie drohen. Jetzt gib du deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu reden. Sie drohen, sie reißen das Maul auf gegen die Gemeinde. Jetzt gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu reden. Nicht, Herr, bring sie zum Schweigen. Herr, zerstöre sie. Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu reden. Es ist notwendig. Es ist wichtig, dass wir das Wort reden. Und es ist wichtig, dass wir beten. Die Gemeinde hat gewusst, wie man betet. Das war ihre Natur. Bei jedem Problem, was kommt. Später dann gab es mal noch eine Situation, da wurde in Kapitel 12, da wurde der Petrus verhaftet. Und wie heißt es dort? Kapitel 12, Vers 5. So wurde Petrus im Gefängnis verwahrt. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Jetzt haben sie für seine Situation gebetet. Kurz zuvor wurde nämlich der Bruder Jakobus hingerichtet mit dem Schwert durch Herodes. Und jetzt betet die ganze Gemeinde. Und die beten nicht nur einmal in der Woche. Die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Geschwister, Gebet ist wichtig und notwendig. Es wird mir mehr und mehr bewusst, besonders jetzt bei der Vorbereitung. Und was ich jetzt sage, sage ich auch zu mir. Wir brauchen wirklich, wir müssen das Gebet neu entdecken, als das, was es ist. Das hat Gott uns in die Hand gegeben. Das ist der Weg, wie sein Plan erfüllt wird. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, wir wissen alle, wie man betet. Und auf der anderen Seite ist nochmal was anderes, wirklich zu beten. Wir sollen das wirklich für uns, wir sollten uns entscheiden, wir sollten einen Entschluss fassen. Herr, ich möchte mich hingeben fürs Gebet. Manchmal sind wir in der Gebetsversammlung wenige Geschwister. Klar, da gibt es keine Botschaft, da wird wenig gesungen, ja. Und es ist an einem Wochentag, abends. Aber daran kann man erkennen, wie wichtig uns das Gebet ist. Ob wir beteiligt sind. Und auch, wo es der Herr uns jetzt so einfach gemacht hat. Du kannst von zu Hause, von deiner Küche aus, von deinem Schreibtisch, kannst du dich in die Gebetsversammlung einwählen. Wo gab's das denn schon? Und du kannst da nicht nur nebenher zuhören, du kannst mitbeten. Wir haben einige Geschwister, die von weiter weg sind, die dann nicht herfahren, aber sie sind dann online dabei und sie haben immer auch eine Last zum Beten, haben auch Anliegen, die sie mitteilen. Und das ist wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen so eine Kultur des Betens in der Gemeinde. Wenn man die Gemeinde anschaut, das Beten muss ein wichtiger Teil unseres Gemeindelebens sein. Die Gemeinde soll ein Bethaus heißen, heißt es mal. Gell? Matthäus 11, wo sie dort alle ihre Sachen verkauft haben, da Handel getrieben im Haus Gottes. Wir können alle Handel treiben, also mit unseren Ideen, mit unseren Dingen, die wir einbringen. Ja, da können wir immer so viel miteinander reden über dies und jenes. Aber wo ist jemand, der mal ein Gespräch aufs Gebet bringt, zum Gebet hinwendet? Das brauchen wir. Herr Jesus. Amen. Wir müssen uns selber immer wieder überwinden. Das ist Überwinden. Überwinden. Da ist ein gutes Gespräch, so jetzt aber. Komm, lass uns noch zusammen beten. Und jetzt möchte ich doch noch auf was eingehen, was wir vorhin gelesen haben. Und zwar ist das Offenbarung 8. Dort ist noch eine Situation mit diesem Räucherwerk, mit den Gebeten. Da gibt es eine Stille. So, wir sehen, das ist alles, was jetzt kommt nach Offenbarung 5. Da wird diese Schriftrolle geöffnet und da kommen die ganzen Ereignisse, die kommen müssen, bevor der Herr kommt. Es muss vieles kommen. Also bete nicht gegen die Dinge, die der Herr schickt. Der Herr wird das Gericht auf diese Erde bringen. Bete nicht gegen das Gericht, bete, dass du vom Gericht verschont wirst. Das geht. Aber noch besser, bete, mach dich eins mit dem Herrn, der das Gericht bringt. Bring mit dem Herrn das Gericht auf diese Erde. Das ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinde. Das klingt schon stark, ist es auch. Da heißt es, als das siebte Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein. Etwa eine halbe Stunde. So, also der Johannes beschreibt hier, was er erlebt, was er sieht. Es gibt eine Stille. Siebte Siegel wird geöffnet. Jetzt geht's los. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Es kommen dann die sieben Posaunen. Die bringen das Gericht. Am Ende der Zeit. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Entscheidende, was jetzt passiert am Altar. Das ist der Altar. Räucheraltar, der hatte ein goldenes Räuchergefäß und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es geben sollte zu den Gebeten aller Heiligen. Ich bin überzeugt, wenn wir anfangen zu beten, dann kommen diese Engel. Und die füllen unser Gebet mit Räucherwerk. Und das braucht es in dieser letzten Zeit. Bevor der Herr kommt, er braucht die Gemeinde, die mit ihm zusammenwirkt. Ja, Gebet. Unser Gebet ist ein Gefäß. Und dieses Räucherwerk in diesem Zusammenhang, das ist nicht mehr nur wie vorne in Kapitel 5, dass vor Gott, vor dem Thron etwas aufsteigt, sondern hier heißt es, das Gebet wurde auf dem Altar vor dem Thron gegeben und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott und der Engel nahm das Räuchergefäß, füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Das heißt, da ist was los. Unser Gebet löst etwas aus. Und dann passiert es. Da werden Dinge auf die Erde geworfen. Das haben nicht die Heiligen verursacht, aber das machten dort diese Engel. Ja, dort geschehen Dinge durch das Gebet der Heiligen. Darauf wartet alles. Eine Stille. Eine halbe Stunde ist Ruhe. Und dann kommt diese Situation, wo das Räucherwerk kommt. Und auf die Erde geschüttet wird und es geschahen Donner, Stimmen, Blitze und ein Erdbeben. Und der siebte Engel, welcher die sieben Posaunen hatte, machte sich bereit zu posaunen. Und jetzt kommen diese Posaunen. Alle diese Posaunen, die das Schritt für Schritt Gericht auf diese Erde bringen. Die Menschen werden gerichtet. Das muss kommen. Da gibt es diese Heiligen, die Märtyrer unter dem Altar. Und sie rufen zu Gott und sagen, wie lange rächst du nicht das Blut aller derer, ja, die ihr Leben gelassen haben? Wie lange willst du es noch hinziehen? Und der Herr beruhigt sie. Ist nicht mehr lang. Ja, sie alle wollen, dass das Gericht kommt. Der Himmel macht nichts, ohne dass die Erde das auch wünscht. Heißt es in Jesaja, dass wir das Werk seiner ihm anbefehlen soll oder ihm sogar Befehl geben soll. Dem Herrn befehlen, ihm sagen, was er tun soll. Das geht aber in Bezug auf sein Werk, auf seinen Plan. Wir warten nicht nur auf den Herrn, wir beten für sein Kommen. Und wir beten sogar, dass sein Gericht kommt und wir beten sein Reich herbei. Das ist die Ausrichtung beim Beten. Ja, das sieht man auch in Psalm 28, ihr könnt da nachher nachlesen. Das ist ein wunderbarer Psalm, den habe ich heute nochmal gelesen. Ein Psalm über das Gericht. Ich rufe zu dir, schweige doch nicht. Und dann heißt es in Vers 2, höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände zu deinem heiligen Tempel aufhebe. Also ihr seht, es hat eine Richtung, das Gebet. Strafe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihren Nächsten und haben Böses im Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdienen. Und das zeigt, er war bereit, Gericht auszuüben. Das ist Psalm 28. Er hat alles dem Herrn anbefohlen. Ja, auch das Gericht über diese Menschen, die gegen Gott sich erheben. Gelobt sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens erhört. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn vertraut mein Herz. Und mir ist geholfen. Und es gibt viele solche Stellen in der Schrift, die das zeigen, wie wichtig das Gebet ist. Nur das eine Beispiel noch zum Abschluss. Jesaja Kapitel 62, 6 und 7. Kurzes Kapitel. Da heißt es, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet, bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das ist dieses zielgerichtete Gebet. Wächter auf den Mauern. Was machen die? Die beten, dass sein Reich kommt. Dass Jerusalem zum Lobpreis auf Erde gesetzt wird. Dass Jesus regiert als der König des Friedens und der Gerechtigkeit. Dass er seine Herrschaft ausübt. Dass er kommt und sein Reich unter uns aufrichtet. Das ist wunderbar. Gell? Das ist herrlich. Ja. Und am Ende noch sogar das neue Jerusalem, was da hier noch anklingt. Lob den Herrn. Wir sind wichtig, Geschwister. Lasst uns wirklich einen Entschluss fassen, nicht nur beim Herrn zu bleiben, sondern auch mitzuwirken in seinem Plan. Die vornehmste Art, mitzuwirken, ist das Gebet. Gell? Seine Knechte, heißt es in Offenbarung, ganz am Ende, die werden ihm priesterlich dienen. Das heißt, sie werden vor ihm stehen und in dieser Gemeinschaft sein. Hier, hinter dem Vorhang, nicht vor dem Vorhang, im Allerheiligsten, im Geist, vor dem Thron. Lob den Herrn. Hier ist auch der Thron im Allerheiligsten, ne? Das gehört da dazu. Da ist die Bundeslade und auf der Bundeslade der Thron der Gnade. Der Herr ist König. Halleluja. Der Herr regiert. Und wir freuen uns, dass wir bei ihm sein können. Wir möchten gerne wirklich mit ihm den Lauf vollenden. Treu bleiben. Treu bleiben. Also die Zeit ist dazu angetan, uns laut zu machen. Die Liebe in uns erkalten zu lassen. Ja, uns einschlafen zu lassen. Aber der Herr sagt, seid nüchtern, wacht, wacht. Wie wachen wir? Indem wir beten. Lob den Herrn.